Können wir lernen, wie wir Gott zu loben haben. Er nimmt sich Zeit dazu. In seinem ersten Kapitel seines ersten Briefes haben wir ein Lob Gottes in den Versen 3 bis 12. Es lohnt sich, zu lernen, Gott zu loben. Das kann man in Lied tun, das kann man tun, indem man Wort Gottes in den Mund nimmt und es als Gebet sich nimmt. Das kann man mit freiem Gebet tun. Das kann man auch natürlich in der Tat tun, im Dienst. Hier lernen wir von dem Apostel Petrus, unser Heil lobend zu bedenken. Er lobt den Herrn für die Wiedergeburt, die er uns gebracht hat. Und diese Wiedergeburt ist eine Wiedergeburt zu einer besonderen, lebendigen Hoffnung, die er uns vor Augen hält. Sie ist die Zukunft aller Christen. Diese Hoffnung nennt er auch ein Erbe, das uns zuteil werden soll, zusammen mit Jesus, der ja als Heiland der Erbe Gottes ist, und er nimmt uns mit hinein in sein Erbteil. Dementsprechend wird diese Rettung, diese Zukunft, zu der wir zu neuem Leben gekommen sind, auch eine Rettung genannt. Also eine Hoffnung, ein Erbe und eine Rettung. Die Hoffnung, zu der Gott wiedergeboren hat, wird näher beschrieben in den Versen 4 bis 12. Dort waren wir in diesen Versen stehen geblieben. Wie gesagt, diese Hoffnung ist ein Erbe. Sie ist eine Rettung. Diese Rettung, sagt er, wird enthüllt werden, wenn Jesus Christus zu sehen ist. Heute ist er nicht zu sehen. Und er leistet es sich, dass Menschen über ihn spotten, ihn verachten, wie sie es damals getan haben, zu Gesicht, als sie ihn vor sich hatten. Heute ist das etwas leichter, er ist nicht da, er wehrt sich nicht, er sagt nichts, er schilt nicht, er droht nicht. Und man kann es sich leisten, ihn dann wieder zu vergessen oder ausdrücklich zu verachten. Das erlebt man Tag für Tag auf der Arbeitsstelle und wo immer wir Menschen begegnen, die gottfeindlich eingestellt sind. Solche Menschen können sogar in obere Etagen der Gesellschaft hineinkommen und dort uns das Leben schwer machen. Und wir sehen, wie unsere Gesellschaft mehr und mehr von solchen Menschen eingeengt wird. Wir werden es also zu lernen haben, in schwereren Zeiten zu leben. Wie schon manche von uns vielleicht es erlebt haben in vergangenen Zeit. Heute ist Jesus Christus unsichtbar, aber er wird erscheinen. Er wird kommen. Man weiß, dass der Tod kommt, aber wenn er da ist, erschrickt man doch. Es gibt manches Unangenehme. Wir wissen, es kann kommen. Wir können einen Unfall erleben. Aber wir rechnen nicht damit. Wir biegen auf die Straße von unserer Auffahrt oder Zufahrtsstraße oder vom Zuhause. Wir biegen in die Straße und rechnen gar nicht mit einem Unfall. Es läuft normalerweise so ab. Aber wir wissen, Unfälle passieren. Und wenn es dann passiert, sind wir erschrocken. Warum, fragen wir sogar. Wollen wir realistisch werden? Es gibt das Üble, das Böse. Und es kann uns treffen. Und dann, Jesus kommt. Er wird kommen. Heute ist er nicht da, jetzt ist er nicht da. Aber er ist hier in diesem Raum. Dessen wollen wir uns bewusst sein. Und eines Tages wird er den Vorhang hinwegziehen. Und er wird zu Gesicht dastehen. Und er wird da sein, eine Realität. Er ist auferstanden. Und Petrus sagt, er wird enthüllt werden. Wir, die wir mit ihm versöhnt sind, die werden dann ihre Rettung erleben. Er bringt zu diesem zweiten Kommen, zu diesem Zeitpunkt, Rettung und Gericht, beides. Und es liegt zeitlich auch nah beieinander, sagt der Apostel Paulus im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5. Er wird kommen zur Rettung für sie, für die Seinen. Er wird kommen zum Gericht für die, die nicht Sein sind. Und die Frage ist, wo stehe ich heute? Er kann im nächsten Moment kommen. Vielleicht begegne ich ihm, er ruft er mich. Ein jeder von uns kann heute Abend noch in die Ewigkeit abgerufen werden. Wir rechnen nicht damit, aber wir wissen, dass es mit anderen passiert ist. Wollen wir realistisch sein? Es könnte ich sein, sie könnten sein. Sind sie bereit, Jesus zu begegnen? Das ist die große Frage. Er wird kommen. Er wird kommen zur Rettung. Er wird kommen zum Gericht. Und dann werden viele erstaunen, sagt Jesus in Matthäus Kapitel 7. Sie werden überrascht sein. Machen wir uns heute darauf gefasst. Der Vorhang wird weggezogen werden, unsere Rettung wird enthüllt werden. Das löst unter uns Freude aus, wenn wir daran denken, weil wir ja vorbereitet sind. Warum bereitet die Hoffnung auf die Rettung Freude aus? Das haben wir uns heute Morgen begonnen zu fragen. Petrus schreibt in den Versen 6 und 7 seines ersten Kapitels dort, worüber ihr hoch erfreut seid, die ihr jetzt ein wenig, wenn es sein soll, betrübt wurdet in mancherlei Prüfungen, damit die Erprobung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, sicherweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit in der Offenbarung Jesu Christi. Und wir sagten uns, wir lernen hier, es ist nicht verkehrt, traurig zu sein. Das heißt, das darf es geben. Wir dürfen auch einmal traurig sein. Und zwar gibt es reichlich Anlass dazu, traurig zu sein, über uns selbst, über unsere Nöte, über andere, über Ungerechtigkeit und so weiter. Aber wir dürfen nicht in dieser Situation bleiben. Wir können froh werden schon heute über die Hilfe des Herrn, über das, was er an Hilfe bringen wird. Die Betrübnis, sagt der Apostel, ist ein wenig, das heißt, dem Maße nach und der Zeit nach. Sie ist wenig im Vergleich zu der Herrlichkeit, die uns zuteil werden wird, und sie ist kurz im Vergleich zu der ewigen Herrlichkeit, die kommt. Sie wird vom Herrn bestimmt, haben wir gesagt. Der Herr bestimmt das Maß eines jeden, das heißt des Leides von einem jeden. Es ist nicht überall gleich. Jeder hat seine persönliche Führung. Viertens, sie kommt in mancherlei Prüfungen, sagt der Apostel. Wir werden nicht nur mit einer Versuchung geprüft, nicht nur mit einer Schwierigkeit, sondern mit vielen, und dann variieren sie noch von Versuchung und Schwierigkeit zu Versuchung und Schwierigkeit. Wir werden also immer auf der Hut zu sein haben. Wir werden also immer auf den Herrn zu blicken haben, damit wir nicht stolpern. Mancherlei Prüfungen, Jakobus gebraucht das Wort in Jakobus 1, Vers, in den Versen dort zu Anfang des Kapitels, da spricht er von vielfarbigen Prüfungen. Sie haben manchmal dunkle Farben, sie haben manchmal hellere Farben. Das heißt, es sind vielerlei Prüfungen in verschiedener Art. Und das wirft uns manchmal schnell um. Wir hatten nicht damit gerechnet. Wenn es nur eine Art wäre, könnten wir uns darauf einstellen, auch wenn es viele Prüfungen gäbe, aber derselben Art. Das wäre schon eine Hilfe, nicht wahr? Aber nun weist der Herr uns immer wieder auf sich aufmerksam zu machen, dadurch, dass wir immer wieder geprüft werden und auf verschiedene Art und Weise. Sie ist tatsächlich eine Prüfung oder eine Erprobung. Und dabei wollen wir nun heute Abend ein wenig stillstehen. Was ist es denn, dass bei Schwierigkeiten im Leben, Unannehmlichkeiten im Leben, welcher Art sie auch sind, was ist es, das dort geprüft wird? Worin werden wir auf die Probe gesetzt? Der Apostel teilt es uns mit. Und wenn er uns das Wort gibt, dann wollen wir vorsichtig sein und nicht denken, im Rahmen eines Pluralismus, das heißt einer Vielfalt, ja, dies ist nun eine Art. Ja. Es gibt ja viele Punkte, in denen wir geprüft werden könnten, auf die Probe gesetzt werden könnten. Ich möchte vorausschicken, dass es zwei Kardinaltugenden gibt. Das macht das Leben viel einfacher. Es gehört zum Denken und zum Leben, dass wir die Möglichkeit haben, vieles unter ein Dach zu bringen, unter einen Hut. Die Welt ist so geschaffen von Gott her, dass wir vieles haben, aber dann ist dieses Viele noch aufgeteilt in Gruppen. Und diese Gruppen können wir dann wieder mit einem Wort oder mit einem Satz vielleicht kennzeichnen. Dieses wiederum ist aufgeteilt und so weiter. Und so bekommt man einen Überblick. Das meiste im Leben kann so kategorisiert werden. Auch geistliche Themen können so kategorisiert werden. Man spricht in der Theologie von der Systematik. Es ist gleichsam ein System. Vorsicht, es ist nicht ein vollkommenes System, das heißt, wir haben nicht immer den ganzen Überblick, aber wir merken, es hat Struktur und Sinn. Es sind dort Beziehungen. Und wir können ahnen, wie das weitergeht manchmal. Also ich möchte vorausschicken, dass wir in allem dem, was Gott von uns erwartet, es zweierlei gibt, dass er vor allem anderen von uns erwartet. Und das sind Glaube und Liebe. Das hilft schon einmal. Der Apostel Paulus weiß zu schreiben an die Thessalonicher, das gehörte zu seinen ersten Briefen, vielleicht war es der Galaterbrief, aber vielleicht waren es die zwei Thessalonicher Briefe. In diesen zwei Briefen erwähnt er diese zwei Kardinaltugenden, das heißt die zwei Großen. Sie kommen auch immer an anderen Stellen. Wenn man einmal das mitbekommen hat, dann bekommt man ein Auge dafür und dann entdeckt man sie hier und da immer wieder als die zwei Tugenden, auf die Gott es bei uns abgesehen hat. Das heißt, diese wünscht er vor allem anderen. Was ist es um diese zwei Tugenden, dass sie so groß macht und dass sie so wesentlich macht und gleichsam eine Zusammenfassung eines ganzen Charakters ist, der Gott ähnlich wäre, den Gott zufriedenstellen könnte? Woran hat Gott denn gefallen? Beim Glauben ist es so, der Glaube ist die Eigenschaft oder das Phänomen, das Element, mit dem wir Gott begegnen. Wir sind ja fern von Gott und er ruft uns und wir kommen zusammen, Gott und ich. Und dort, wo wir zusammenkommen, wird Vertrauen geübt. Das hat er so eingerichtet. Das treffen wir überall in der Bibel an. Das ist bei Abraham so, das war bei Henoch so, das war bei Noah so. Es war der Glaube, das lernen wir in Hebräer Kapitel 11, es war der Glaube, an dem Gott Freude hatte. Wer glaubt, mit dem ist Gott zufrieden. Henoch. Also der Glaube ist das, womit wir Gott begegnen. Das ist der Schlüssel. Mit dem Schlüssel des Vertrauens kommen wir bei Gott an. Lernen wir ihm zu vertrauen, lernen wir das zu vertrauen, was er gesprochen hat, dann freut er sich darüber. Und dann ist gleichsam eine Rampe oder ein Boden, ein Weg gebahnt, auf dem wir kommunizieren können. Dann sind wir zusammen. Der Glaube bringt uns in Verbindung mit Gott. Auch in Christus. Es ist der Glaube, das Vertrauen. Nun gibt uns der Apostel Paulus ein kleines Geheimnis. Das ist mir wichtig gewesen in meinem Leben. Schon als Jugendlicher, als ich viele Probleme hatte. In meiner Verzagtheit, in meiner Verwirrung oder in meiner Nacht, könnte ich sagen, schrieb ich einem Mann Gottes. Er wurde später mein Lehrer. Und ich fragte ihn, können Sie mir Bibelstellen geben für einen jungen Christen? Und das hat er getan. Er hat mir eine Reihe von Bibelstellen gegeben. Das war so schön von ihm. Er hat mir einen freundlichen Brief geschrieben und eine Anzahl von Bibelversen geschickt, die mir als jungem Christ eine Hilfe sein konnten. Unter anderem war Kolosser Kapitel 2, Vers 6. Der war mir etwas neu, aber der ist mir sehr viel, sehr oft zum Segen gewesen. So, wie ihr angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Das macht das Leben einfach, nicht wahr? Und ich habe inzwischen gelernt, dass es auch dieselbe Botschaft ist, durch die wir bewahrt bleiben. Wir haben manchmal eine andere Botschaft für die Evangelisation als für die Gemeinde. Der Apostel Paulus hat dieselbe Botschaft. Das Evangelium ist das, wodurch wir mit Gott in Berührung kommen, mit ihm versöhnt werden. Und genau diese Botschaft ist es, die die Gemeinde braucht, um zu wachsen. Es ist derselbe Christus, es ist dieselbe Botschaft. Sie darf natürlich, das weiß Paulus, in der Gemeinde etwas näher ausgeführt werden. Das ist klar, die Gemeinde kann da mehr verkraften, sie wandelt im Licht und so weiter. Und so kann sie stärkeres Licht aufnehmen. Bei dem Verlorenen muss man es einfach machen. Aber es ist derselbe Christus, es ist dieselbe Art und Weise, es ist dieselbe Botschaft. Wie kamst du zum Glauben? Wie sah Ihre Bekehrung aus? Manchmal sage ich Sie, manchmal du. Der eine kommt zum Glauben, bei mir war es durch Gebet. Ich habe gebetet. Das ist vielleicht in den meisten Fällen so. Aber es gibt viele Fälle, zum Beispiel in Kreisen, wo man nie von Bekehrung gehört hat. Da wird in nominellem Christentum, in Namenschristentum, da wird zwar von der Bibel gesprochen, jemand predigt einmal an einem Sonntagmorgen und es mag nicht viel Inhalt haben, aber irgendein Wort fällt, weil es ja aus der Bibel oft kommt, ich sage oft, irgendein Wort fällt und jemand in der Versammlung, bei den Zuhörern, bei dem funkt's. Das ist es, ja. Und in dem Augenblick tritt er über die Schwelle aus der Finsternis zum Licht. Er merkt nicht, was mit ihm geschieht, aber von dort an wird ihm eine Tür geöffnet, wenn er die Bibel aufmacht. Und er hat eine andere Beziehung zu Menschen, die auch von Jesus sprechen. Ja. Etwas Neues ist begonnen. Er registriert den Tag aber nicht. Er registriert nicht die Versammlung. Aber später, wenn man mit ihm spricht, merkt man, hier ist jemand, der zu uns gehört. Wir sind in einer Familie. Unlängst trafen wir jemanden, der nicht wusste, wann er sich bekehrt hatte. Aber es schien klar zu sein, dass er wirklich an Jesus glaubte. Es muss nicht sein. Es ist natürlich eine große Hilfe, wenn man weiß, wann das geschah. Aber zurück zur Frage, was geschah? Der eine, für den ist es einfach ein Vertrauen. Eine Tür öffnet sich anhand eines Wortes Gottes und er kann es fassen. Für den anderen, wir hatten einen Bekannten, einen Freund, er hat später in den Niederlanden gearbeitet, wir trafen ihn in Kanada in einer Versammlung, wo er evangelisierte. Moment einmal. Auf jeden Fall erzählt er uns einmal von einer Evangelisation, die er gehalten hatte. Und er erzählte, er hätte an jedem Abend versucht, das Evangelium klar zu machen an einem bestimmten Begriff. Und er sprach an einem Abend, wenn du gerettet werden willst, musst du an den Herrn Jesus Christus glauben. An einem anderen Abend, wenn du gerettet werden willst, komm einfach zu Jesus. An einem anderen Abend hat er vielleicht verkündet, wenn du gerettet werden willst, dann schau, wie Jesus das ausdrückt in Johannes 3, 15, 16, das Bild von Mose in der Wüste. Schau zu Jesus, wie damals Mose eine Schlange erhöht und Menschen auf diese Schlange geschaut haben. Und so ging es weiter. oder nimm Jesus an. Schließlich, nach einigen Tagen, kommt eine Frau zum Evangelisten und sagt, ja, jetzt bin ich aber wirr. Ja. Sie sagen, einmal wird man so gerettet und einmal so, wie wird man denn eigentlich gerettet? Ja. Die hatte das noch nie mitbekommen. Es war alles eins und dasselbe. Kommen ist Glauben. Glauben ist Sehen. Glauben heißt Annehmen. Das kann man mit verschiedenen Ausdrücken sagen. Also der eine kommt im Gebet, der andere sitzt und nimmt die Botschaft auf, aber mit einem vertrauenden Herzen. Der eine schaut zum Kreuz und das Kreuz wird ihm gleichsam vorgemalt. Und er sieht und er glaubt. Für den anderen ist es ein Aufnehmen. Viele Kinder verstehen das oder denen wird es so klar. Nimm Jesus auf. Das ist eine Form. Offenbarung 3, Vers 20 vielleicht. Wie immer das auch ist, es ist ein Vertrauen auf Jesus Christus. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Wahres Glauben? Vertraue weiter. Du wurdest durch den Glauben gerettet, ihr wurdet, sagt Paulus zu den Galatern, warum wollt ihr dann mit einer eigenen Leistung Fortsetzung machen? Es geht nicht. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus im einfachen Vertrauen, so lebt weiter. Vertraut einfach auf seine Leistung, auf seine Gnade, auf sein Genüge. Er genügt. Vertraut ihm einfach. Hattest du gebetet, als du zum Glauben kamst, als du zu Christus fandst? Dann bete weiter. Das Leben ist ein Gebetsleben. Es ist ein Glaubensleben und es ist ein Gebetsleben. Und so weiter. Das ist eine große Hilfe. Also, der Glaube ist nicht nur da, wenn wir Christus begegnen, sondern auch, wenn wir mit Christus durch dieses Leben ziehen. Er ist der Schlüssel an beiden Stellen. An dieser Kruxstelle, wo wir Christus begegnen, da ist er der Schlüssel. Aber er ist auch das Geheimnis für ein erfolgreiches, wachsendes Christenleben. Es ist ein Glaubensleben. Deshalb ist der Glaube das wichtigste Element, könnten wir vielleicht sagen, in unserer Beziehung zu Jesus Christus. Der Glaube eröffnet uns Christus, der Glaube trägt uns durchs Leben. Die andere Kardinaltugend ist die Liebe. Und denken wir, ja, das ist aber noch ein größeres Thema als der Glaube. In einem gewissen Sinne ja. Aber die Liebe hat eine andere Funktion. Der Glaube ist der Element. Die Liebe, könnten wir sagen, ist das eigentliche Wesen unserer Beziehung. Der Glaube öffnet die Tür und ich steige ein in eine Luft der Liebe. Gott hat mich geliebt und zu ihm gezogen und ich lerne ihn lieben. Und jetzt lebe ich in dieser Liebe. Die Liebe ist da am Anfang meines Lebens, sie ist da, während ich lebe und sie ist da am Ende meines Lebens. Diese Liebe ist das, was Gott je und je gefordert hat. Sie war das, was Gott von Adam und Eva erwartete. Sie war das, was Gott von Israel erwartete. Das erste Gebot lautet, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Aber das ist nichts. Das eine tut, der tut das andere. Wer Gott von ganzem Herzen liebt, der hat keinen Raum mehr für andere Götter, für andere Liebschaften. Wer keinen Gott, anderen Gott hat als den wahren Gott, der liebt ihn von ganzem Herzen. Da ist kein Platz mehr für einen anderen. Übrigens, die erste Seligpreisung passt hierhin. Sie kommt aufs selbe hinaus. Sobald wir arm werden an unseren eigenen Göttern und an eigenen Stützen, dann sind wir dort, wo der Herr uns haben will. Dort, wo der, der es sprach, uns haben wollte. Er ist es, der sagt, wenn du arm wirst im geistlichen Raum an allem, worauf du dich verlassen hattest, dann hör, was ich jetzt sage. Dann ist man bei ihm. bei dem Gott Israels. Jesus hatte das gesprochen zu Mose. Mose gab es weiter. Jesus war der Gott, der Israel das Gesetz gab. Und er sagte, wenn du am Ende bist, dann bist du am Anfang. Dann bist du da, wo ich dich gern hätte. Keine anderen Götter, keine anderen Stützen, nur noch Gott. Und man liebt ihn von ganzem Herzen. Also Liebe und Glaube. Und ich denke, wir können jetzt verstehen, wenn die zwei intakt sind, nicht abreißen, wenn die zwei vorhanden sind und in dem Maße, wie sie wachsen, kann das geistliche Leben gesunden und zunehmen. Paulus schaut aus. Er sehnt sich so nach den Thessalonichern. Er darf aber nicht zurück. Es ist unmöglich. Er hat es versucht. Es war nicht möglich, zurückzukommen in die Stadt. Dann hat er einen seiner Mitarbeiter geschickt, den Timotheus. Und irgendwie kam der Timotheus durch und gelangte zu den Gläubigen, nahm Kontakt auf und diente ihnen. Und sie haben erzählt, wie es da aussah. Und er kommt wieder zurück, dieses Mal nach Korinth. Inzwischen ist Paulus in Korinth. Er war in Athen gewesen. Und erzählt dem Paulus, wie es da steht mit den Gläubigen in Thessalonich. Und dann schreibt er, jetzt wo Timotheus zurückgekommen ist und uns erzählt hat von eurem Glauben und von eurer Liebe, da lebe ich auf. Er war fast bis zum Tode besorgt um sie, so liebt er sie. Bin ich umsonst dort gewesen? Werden sie standhaft bleiben in dieser schweren Prüfung? Denn es war Verfolgung. Und jetzt erfährt er, sie lieben mich, ihren Boten, und das heißt, sie lieben die Botschaft, sie lieben den Herrn Jesus. Interessant, wie Paulus manchmal denkt. Sie glauben an den Herrn Jesus, sie vertrauen ihm, sie leben im Vertrauen auf ihn, auf die Botschaft des Christus. Ja, dann wird es schon gut werden. Ja. Sie standen am Anfang, das hält er auch fest in seinem Brief, es fehlt noch einiges, aber diese wichtigsten Tugenden waren vorhanden. Jetzt, inzwischendurch die Anwendung. Sorgen wir dafür, dass unser Vertrauen zum Herrn intakt ist. Dass keine Stelle da ist, wo wir ihn in Frage stellen. Lass uns ihm volles Vertrauen entgegenbringen. Und dann ist der Boden geschaffen, auf dem es weitergehen kann. Und sorgen wir dafür, dass wir ihn wirklich lieben. Wissen Sie, wenn ich das Gesangbuch aufschlage und lese die verschiedenen Lieder, zum Beispiel von Paul Gerhardt, diese Herzlichkeit, mit der die Dichter Jesus wirklich geliebt haben. Oder ich lese Wilhelm Busch. Die haben Jesus geliebt. Oder Spurgeon. Er verkündet aus lauter Liebe zu Jesus Christus die Botschaft. Das macht sich bemerkbar. Man weiß, er liebt diesen Herrn, von dem er spricht. Wenn ich das so lese und dann ganz ehrlich in mich hineinschaue, dann merke ich, du bist ja kalt. Du kannst nicht so von Jesus sprechen. Und dann habe ich angefangen zu beten. Herr, ich möchte dich wirklich so lieben. Ich tue Buße darüber. Ich bin kalt. Ja? Man muss dann ehrlich sein und zugeben und sagen, so ist es. Man darf ihm nichts vormachen, denn so ist es ja. Wir lieben ihn nicht so, wie wir ihn lieben sollten. Aber dann kann der Herr beginnen, das Gebet zu erhören. Und inzwischen ist eine echte Liebe zu meinem Herrn angefacht oder es fängt an zu brennen. Ja? Entschuldigen Sie, ich lebe zu... Entfacht, ja. Ja, ich bin zu lange weg von Deutschland. Ich darf sagen, ich liebe den Herrn Jesus. Und wenn wir heute Abend gesungen haben, heiß ist das Herz in mir entbrannt, dann habe ich mir Rechenschaft gegeben. Ich sagte, Herr, das kann ich von Herzen singen. Also Glauben und Liebe. Und dieser Glaube wird nun geprüft. Machen wir weiter im Text. Es war ein Exkurs, aber das schadet nichts. Was wird denn geprüft? Der Apostel sagt, es ist der Glaube, der geprüft wird. Vers 7. Damit die Erprobung eures Glaubens sich erweise und so weiter. Die Erprobung eures Glaubens. Das heißt, es wird geprüft in der Schwierigkeit, in der Versuchung, in der Erprobung. Es wird geprüft, ob der Glaube jetzt standhalten wird, ob ich weiter vertrauen werde oder ob ich einfach jetzt zusammenklappe. Ja. Darauf kommt es an. Und das können die kleinsten Prüfungen sein des Lebens. Es sind alle Schwierigkeiten, jede Frage, jede Probe, jede Prüfung, die an mich herankommt, ist eine solche Prüfung des Glaubens. Ja. Ob das eine Aufgabe in der Schule ist, ob das eine Aufgabe am Arbeitsplatz ist, alles, was mir gleichsam etwas Mühe macht, ja, vom Kleinsten bis zum Allergrößten, der Tod und so weiter, der Unfall, die Krankheit, alles dient dazu, meinen Blick auf Jesus auf die Probe zu stellen. Wie sieht es mit diesem Blick aus? Wie sieht es mit dem Glauben aus? Was ist nun, fragen wir weiter, denn der Text gibt hier Antwort. Die Fragen, die ich stelle, die entstehen aus den Antworten, die im Text sind. Das ist die Rückwärtsprozedur, ja. Aber das hilft zum Studium, das ist ein kleiner Wink. Wenn Sie in den Text lauter indikative Sätze antreffen, das heißt Erzählsätze, stellen Sie mal zwischendurch Fragen. Ja. Es kann sein, dass der Text gerade auf diese Frage eine Antwort gibt. Also, was ist es oder was ist der Gegenstand des Glaubens? Entschuldigung. Was heißt Gegenstand des Glaubens? Vielleicht kann nicht jeder mit etwas anfangen. Ich glaube etwas, ich glaube jemandem. Ich muss hier ein wenig stillstehen, denke ich, denn viele Menschen heute im deutschsprachigen Raum, auch in anderen Sprachräumen, wissen nicht, was Glaube heißt. Ich glaube, es gibt morgen besseres Wetter, sagt man. Warum glauben Sie das? Glauben Sie es wirklich? Was heißt Glauben? Ich glaube, es gibt morgen neues Wetter und besseres Wetter. Oder schönes. Wenn Sie das wirklich glauben, dann muss jemand das gesagt haben, zu dem Sie vollkommenes Vertrauen haben. Oder entsprechendes Vertrauen. Sonst haben Sie keinen Grund zum Glauben, dass es neues Wetter gibt, besseres Wetter gibt. Wenn da kein Grund ist, das anzunehmen, Sie könnten nicht mit Gewissheit sagen, morgen gibt es besseres Wetter oder schönes Wetter, dann gebrauchen Sie bitte nicht das Wort. Ja? Dann müssen Sie ein anderes Wort gebrauchen. Ich hoffe oder ich vermute und so weiter. Ja, muss man so penibel sein? Jesus sagte ja. Nicht ich. Ich mache es ihm nach. Wo steht das geschrieben? Ich denke in der Bergpredigt. Sie und ich werden eines Tages vor Jesus stehen und für jedes deutsche Wort Rechenschaft geben, warum wir es gebraucht haben. Aha, jetzt wird's ernst. Wir nehmen unsere Sprache viel zu leicht. Also glauben. Wenn der Meteorologe sagt, ankündigt, morgen gibt es diese und die Temperatur und ich habe Grund, ihm zu glauben, dann kann ich sagen, es gibt morgen schönes Wetter. Nicht ich glaube, es gibt das. In den Ohren des Hörenden ist das ein Zweifel oder mit einem Zweifel verbunden. Aber wenn Sie sagen, der und der hat es gesagt und der müsste es wissen, dann glauben Sie ihm, wenn Sie meinen, morgen gibt es noch besseres Wetter. Verstehen Sie das? Der Meteorologe ist der Gegenstand Ihres Glaubens. Was Sie glauben, ist dann das, worum es geht. Ja. Wenn jetzt unser Glaube geprüft wird, dann ist der Gegenstand unseres Glaubens der Herr Jesus. Wir glauben an ihn und an das, was er gesagt hat. Wir vertrauen dem, wir vertrauen ihm, wir vertrauen dem, was er gesagt hat. Und dies ist der Glaube, das Vertrauen, die zwei können auswechselnd gebraucht werden. Man kann auch von Überzeugung sprechen, aber das ist jetzt hier weniger angebracht. In anderer Verbindung wäre das ein gutes Wort. Unser Vertrauen zu Jesus wird auf die Probe gesetzt. Werden wir weiterhin vertrauen oder werden wir nachgeben, wenn der Druck kommt? Und jetzt genügt das noch nicht ganz, um das zu verstehen. Wie wird Glaube geprüft in Schwierigkeit? Warum wird der Glaube da, das Vertrauen zu Jesus, geprüft? Ich gebe uns ein Geheimnis. Es liegt im Text. Der Apostel Petrus sagt hier in diesen Versen, ihr glaubt an den Herrn Jesus, ihr habt ihn nicht gesehen, aber ihr liebt ihn. Aha. Das sind wieder die zwei beieinander, ja? Wie ein Ehepaar. Und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Glaube und Liebe gehören zusammen. Man glaubt, wo man liebt. Wen man liebt, dem glaubt man. Hat man Grund, das Vertrauen zu entziehen, leidet die Liebe. Die zwei gehen Hand in Hand. Deine Zukunft wird sich entscheiden an dem, was du liebst. Du wirst entweder im Himmel sein oder in der Hölle, und das wird gemessen werden an dem, was du hier geliebt hast. Wenn du das Zeitliche geliebt hast, lieber gehabt hast als Gott, den Schöpfer. Du warst nicht bereit, auf das Zeitliche zu verzichten, sei es das Haben oder sei es der Genuss. Du liebst gern das, was deiner Haut wohlempfindend ist, ja. Was es angenehm ist, ja. Der Geschmack, das, was sich gut fühlt. Geschlechtliche Lust und so weiter. Es geht vieles sehr oft um die Haut, ja, um das Gefühl. Wenn dir das wichtig ist, dann wirst du daran kleben und das Zeitliche, das Materielle, das Geschaffene wird alles vergehen. Aber die, die den Willen Gottes getan haben, das heißt, die ihr Vertrauen auf ihn setzten, die werden hinübergerettet werden aus der untergehenden Welt in eine nicht untergehende Welt. Und die anderen werden hier bleiben. Die Lust der Welt, das heißt, das, woran man in dieser Welt Freude hat, die wird vergehen. Hängst du daran, wirst du mit dieser zeitlichen Welt vergehen. Klebst du an ihr, weg. Wenn du aber bereit bist, und Jesus setzt uns immer wieder da, an dieser Stelle auf die Probe. Was liebst du mehr? Die Schöpfung oder den Schöpfer? Römer Kapitel 1. Sie liebten die Schöpfung mehr als den Schöpfer. Da haben sie zusammengefasst vieles, was die Schriften sonst noch zu sagen hat über diese ganze Thematik. das Zeitliche, das Irdische, daran hängt man. Man sieht sein Leben hier verbunden mit dem Zeitlichen. Warum ging die Menschheit unter zur Zeit Noahs? Sie blieben am Horizont stehen. Das war ihr Gefängnis, 1. Petrus Kapitel 3. Sie rechneten nicht mit dem Gott der Ewigkeit, des Unsichtbaren. Den wollten sie nicht haben. Aber Mose und seine siebenköpfige Familie, die glaubten an ihn und rechneten mit ihm. Noah. Sie waren bereit, eine Arche, ein Schiff zu bauen auf trockenem Boden. Es war kein Hinweis darauf, dass es regnen würde. Es hatte bisher in Daniel noch nie geregnet. Aber Noah baut mit seinen Söhnen dieses Schiff. Wir können uns gut ausmalen, was in der Gesellschaft geschehen ist. Aber er vertraut einem unsichtbaren Gott. Der Hebräerschreiber schreibt darüber in Kapitel 11. Er baut und baut und predigt und baut und predigt. Und niemand ändert sich. Sie gingen weiter nach Hause, aßen, tranken, schliefen, heirateten, wurden verheiratet und so weiter. Tag aus, Tag ein, es ging so weiter, wie es gewesen war. Alles blieb beim Alten, bis eines Tages die angekündigte Realität eintraf. Und es kamen Tropfen vom Himmel, die sich vermehrten, bis es zu einem Meer wurde und das Schiff sich hob. Und die anderen sanken. Noah glaubte Gott und wurde gerettet mit seiner Familie. Die Frage ist immer noch dieselbe. Bleibe ich haften am Diesseitigen oder bin ich bereit? Und Jesus prüft uns manchmal bis aufs Letzte. Er nennt diese Prüfung ein Feuer. Und Feuer brennt und verursacht oft bekanntlich Schmerzen. Und unter diesen Schmerzen schrecken wir zurück. Und da ist die Frage, wird mein innerer Mensch, mein inneres Auge im Vertrauen jetzt haften bleiben an Jesus, trotz dessen, dass ich ihn nicht verstehe? Oder werde ich jetzt loslassen? Und werde ich haften bleiben? Oder, das Bild von Lots Frau, schaue ich zurück. Ihre Seele hing noch an Sodom und sie starb sofort. Das, was du liebst, wird das Entscheidende sein. Das ist das, worauf du vertraust. Es ist schwer. Es ist schwer. Aber viele Christen haben nie Sieg über Sünde, wirklich. Weil sie nicht bereit sind, das Leiden, den Schmerz, der damit verbunden ist, zu ertragen. Sie denken auch mechanistisch, wie wir gelernt haben, von der Naturwissenschaft her, unsere Umwelt zu verstehen. Ursache, Wirkung. Ja? Und dann meinen wir, das könnte alles gemessen und kalkuliert werden. Aber so geht es nicht. Ich muss bereit sein, jetzt wirklich alles fahren zu lassen. Ich werde nie Sieg geschenkt bekommen, in den Schoß geworfen. Es gibt keinen Trick, es gibt keine Formel. Ja? Es gibt kein Schema, wodurch man Sieg bekommt. Wenn ich dies tue, dann kommt das. Ja? So kalt, so rechnerisch, sachlich. Nein. Sieg über Sünde kommt durch bewusstes Vertrauen auf Jesus, den ich wirklich liebe, der alles für mich hergab, lieber als dass er einwilligt in die Sünde. Und ich bin bereit, zusammen mit ihm die ganze Schöpfung, alles fahren zu lassen, um ihn zu gewinnen. So hat es Paulus formuliert. Thomas, ich weiß nicht, ich habe mich ein bisschen was gemacht. So. In China gab es bis vor einiger Zeit einen Mann, der jahrelang im Gefängnis gewesen war und auch gefoltert wurde, ein Bruder Wang. Der ist vor einiger Zeit gestorben, aber er sagte in einem Interview, ich denke mit Bruder Bühne, es kommt darauf an, dass ich bereit bin zu sterben. Und er wusste, viele seiner Landsleute waren nicht bereit gewesen zu sterben. Aber er sagte, das ist das Geheimnis der Bewahrung. Gott hat ihn bewahrt, aber er sagte, ich musste bereit sein zu sterben. Einfach wirklich, wörtlich zu sterben. Und wir müssen auch bereit sein zu sterben, wirklich zu sterben, heute. Lieber, als dass wir eine kleine Sünde begehen. Der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Gott und Satan, geht auf Tod und Leben hinaus. Darum geht es, um nichts weniger. Der drückende Ethik, den wir heute erleben, ist ein Kampf um Tod und Leben. Und die Welt wird nicht barmherzig werden. Nie. Sie wird den Druck auf uns erlegen, bis wir nachgeben. Und viele geben nach. Lieber das als das andere. Wir werden bereit sein müssen zu sterben, ehe dass wir auf eine dieser Forderungen, die auch von der Regierung kommen heute, einwilligen. Wir werden bereit sein müssen zu sterben. Auch in Fragen von Gut und Böse. Nicht nur, was das Heil in Christus betrifft. Das wirkt sich aus in unserem ganzen Leben, in allen Fäden meines ethischen Wesens. Ja. Dies sind ernste Worte, die wir hier antreffen. Petrus sagt das in kurzen Zügen. Unsere Aufgabe ist es, da stehen zu bleiben und ernst zu nehmen, was er gesagt hat. Was wird geprüft? Der Glaube, der Gegenstand des Glaubens ist nach Vers 8 der Herr Jesus. Das Ziel des Glaubens ist nach Vers 9 unsere endgültige Rettung. Die wollen wir nicht verfehlen. Und der Wert dieser Prüfung, Vers 7, ist viel kostbarer als Gold, Entschuldigung, des Glaubens, ist viel kostbarer als Gold, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird. Irdische Materie oder Werte, Mineralien zum Beispiel, die werden durch Feuer geprüft, geläutet. Man sagt uns, dass zum Beispiel vielleicht Gold oder Silber wird ins Feuer getan, in einen Eimer vielleicht, und wird gekocht, bis alles andere zurückfällt. Und wenn man sein Gesicht in dieser Flüssigkeit widerspiegeln sieht, dann ist die Prüfung getan. Das will gesehen werden, das Ebenbild des Gesichtes. Und wenn Jesus in uns zu sehen ist, dann ist die Prüfung bestanden. Aber es ist eine Feuerprobe. Ja? Das Ziel wird sein, unsere Rettung, endgültige Rettung. Eines Tages wollen wir dann auch vor ihm stehen. Dass sie sich eines Tages erweise, die Erprobung erweise zu Preis, Ehre und Herrlichkeit. Wenn die Prüfung, das heißt, wenn der Glaube geprüft wird, die Liebe wird geprüft, und die Liebe und der Glaube, das Vertrauen, reißen nicht ab, leiden nicht, sie bleiben fest. Dann werden wir eines Tages vor Gott stehen und ja, als solche, die Gott Ehre, Lob und Preis bringen, und wir werden Herrlichkeit erben. Das heißt, wir werden ein Stück Jesus ähnlich geworden sein. Und das ist es, woran Gott Freude hat. Warum ist das so? Das war von Anfang an so. Als Gott daran ging, zu schaffen, er hatte eine Umwelt geschaffen, und jetzt ging er daran, den König dieser Welt zu schaffen, den Herrscher. Dann sagt er unter sich und in die Reihen, wir werden Menschen schaffen. Machen wir ihn in unserem Bilde, als Ebenbild von uns. Und dann ist die Schöpfung immer wieder auf den Schöpfer hingewiesen. Über den Menschen ist die Verbindung zum Schöpfer. Es war von Anfang an das Ziel Gottes mit dem Menschen, dass er sein Ebenbild sei. Und dieses Ziel hat er immer noch im Auge behalten. Das hat er nie aus dem Auge verloren. Und das war der Grund des Erlösungsplanes, dass er dieses Ziel hatte. Denn das Ebenbild war ja verstümmelt worden durch die Einwilligung in die Sünde. Aber Gott konnte den Menschen retten und das wollte er auch. Und dann hat er ein neues Ebenbild geschaffen. Der Hebräerschreiber spricht von Machen. Die Bibel spricht von Geburt. Paulus spricht davon, dass Gott, Johannes spricht davon, dass Gott Mensch wurde. Er nahm Fleischesgestalt an. Es entstand eine Person, die noch nie da gewesen war. Etwas Neues entstand. Eine Verbindung zwischen dem Schöpfer Gott, dem Unsichtbaren und dem geschaffenen Wesen Mensch. Eine Mischung, die wir nie verstehen oder die wir nicht verstehen können, bis heute wenigstens. Aber wir wissen, sie war da. Sie hat sich offenbart in beiden Richtungen. Diese Person war wirklich Gott, ganz Gott. In ihm, sagt Paulus, wohnte die ganze Vollkommenheit Gottes, die Gott Menschen zur Verfügung stellen wollte. In ihm war sie zu finden, zu haben. Und er war ganz und gar Mensch, ohne den Fremdkörper Sünde. Er wohnte zwar jetzt in jedem anderen Menschen, aber er war vom Ursprung her gesehen ein Fremdkörper in ihm. Also konnte Jesus wirklicher Mensch sein, ohne Fehl zu sein. Er war der Mensch, den Gott sich gedacht hatte und mehr, weil er mit Gott verbunden war. Der Hebräerschreiber sagt, dass dieser das vollkommene, das absolut vollkommene Ebenbild Gottes war. Und dann schildert uns der Jesaja-Prophet, der Prophet Jesaja, uns, was daraus geschehen ist, was daraus geworden ist. Er wurde so verstümmelt, dass man nicht mehr das Bild eines Menschen an ihm erkannte. Wie das war, wissen wir nicht. Die Bibel sagt nicht viel darüber. Aber der Prophet Jesaja drückt sich so aus. Es muss furchtbar gewesen sein. Und es waren nicht nur die natürlichen Leiden, die Jesus verstümmelten, sondern sein Herzeleid. Niemand von uns kann ahnen, was es einem vollkommenen, sündlosen Gott gekostet hat, jetzt von der Sünde oder mit der Sünde identifiziert zu werden, sodass er selbst das Opfer, das stellvertretende Opfer wurde für Sünde. Im Hebräischen wird das Opfer für Sünde die Sünde genannt, weil sie ja die Stellvertretung ist für die Schuld. Jesus ist für uns, sagt Paulus, zur Sünde geworden. Und dieses Leiden kann niemand von uns verstehen. Wir können auch nicht verstehen, wie eine Ewigkeit von Leiden in einer Stunde oder in drei Stunden erlitten werden kann am Kreuz. Aber ein ewiger Gott durch den ewigen Geist hat das getan. Kein Wunder, dass der Prophet Jesaja sagt, er wurde bis zum Nichterkennen verstümmelt, verändert. Warum wurde Jesus verstümmelt? Er nahm unsere Stelle ein. Aber er, der ewige Gott, konnte nicht gehalten werden von dem eintretenden Tod, sondern überwand diesen Tod und stand wieder auf. Und jetzt ist er da, als Sieger. Und gerade weil er der Sieger ist, darf ich siegen, wenn er in mein Leben hineinkommt. Diesen Christus werde ich eines Tages zu sehen bekommen. Das wird eine Begegnung sein, wenn wir ihn sehen. Und der Apostel Petrus sagt, und er erwartet, dass die Christen sich damit befassen, dass sie diesen Herrn wirklich noch mehr lieben lernen. Und er sagt, jetzt schon freut ihr euch auf jenen Tag mit hoher, verherrlichter Freude. Was ist verherrlichte Freude? Das ist reine Freude. Sündlose Freude. Erhöhte Freude. Verherrlichte Freude bis zum da hinaus. Überaus große Freude, unmessbare Freude. Diese Freude dürfen wir heute haben, meine lieben Freunde. Diese Freude ist 1000 Millionen Mal wichtiger und besser als alle Freude an der Haut oder in der Seele oder irgendeine zeitliche Freude, die man hier am Zeitlichen gewinnen könnte. Paulus sagt, ich habe bewusst alles fahren zu lassen, um ihn zu gewinnen. Ja, ich bin immer noch dabei, ständig alles für Schaden zu achten, damit ich ihn gewinne. Er hat ihn gewonnen, aber er ist immer noch unterwegs. Und eines Tages will er dastehen und nicht seine eigene Leistung aufweisen, sondern die Gerechtigkeit dessen, an den er glaubt, dem er vertraute. Werden Sie dabei sein? Wir wollen zusammen beten zum Schluss und wir dürfen dazu aufstehen. O Herr Jesus, wir haben Worte gebraucht, aber wir verstehen nicht, was es heißt, dir zu vertrauen, dich wirklich zu lieben, wie du es dir wünschest. Aber du darfst dieses in uns entfachen und wachsen lassen. Und wir danken dir dafür. Und wir wissen auch nicht, was es dich gekostet hat, dein Leben für uns herzugeben. Und wir haben keine Ahnung von der großen Freude, die uns eines Tages begegnet. Aber wir glauben dir, dass sie viel besser sein wird als das, was wir hier genießen könnten. Und wir wollen warten können bis dann. Herr, bewahre du uns, begleite du uns, sei unser Hirte. Und Herr, ich bitte dich, wenn hier solche sind, die noch spielen mit den Werten dieser Welt, dieser vergänglichen Welt, liebäugeln, ziehe sie, Herr, mit Seilen deiner Liebe und zeige ihnen, Herr, dass du viel Größeres für sie mit ihnen vorhast, als das, was sie mit eigenen Plänen bewerkstelligen möchten. Danke, Herr, dass du mehr tun kannst, als wir jetzt in unserer Schwachheit zu bitten verstehen. Amen. Wir nehmen Platz.
Wir hatten gestern Abend ein Lied von Philipp Friedrich Schiller gesungen, wollen heute Abend einmal eins singen. Ein wertvolles Lied. Es ist eine gewisse Antwort auf das, was wir heute Abend auch noch gehört haben. Und zwar 268. 268.
Ich bin selig, Herr, und darf in Leben, oh Leben.
Möchte noch darauf hinweisen, morgen früh um 10 Uhr, also sonntags oder feiertags, haben wir immer um 10 Uhr Versammlung, wird uns auch morgen früh Bruder Jansen mit dem Wort dienen. Wer von außerhalb kommen möchte, ist herzlich eingeladen dazu. Draußen ist noch ein kleiner Büchertisch, wo auch Schriften von Schwester Jansen wohl da sind. Da kann man sich noch einmal umschauen. Auch das Neue Testament, das Bruder Jansen rausgebracht hat, eine neue Übersetzung vom Neuen Testament, die hilfreich ist, auch wenn man vergleicht mit der, die man vielleicht schon kennt. Ich mache es so, ich kann mich nicht mehr und möchte mich auch nicht mehr direkt an eine ganz neue Übersetzung gewöhnen, aber ich nehme eine neue Übersetzung oft gern zur Hilfe, damit mal das Alte, was sich angesetzt hat, auch mal wieder ein bisschen durcheinander kommt. Durch ein neues Wort oder ein anderer Gedanke, der auch noch in diesem Text vorhanden ist. Also kann man sich draußen auch noch bedienen. Dann wünsche ich jedem, der von außerhalb wieder ist, eine gute Nacht und besonders den Gästen natürlich auch hier im Haus. Schwäbisch heißt es ein gutes Nächtle, ich kann das nur nicht richtig sagen, aber die Schwaben meinen es halt wohl so. Dann auf Wiedersehen.
Thank you. Thank you. Jetzt meine Frau, ich habe mich jetzt meine Frau, ich habe mich jetzt meine Frau, ich habe mich jetzt meine Frau,